Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zum tausendsten Versuch, diese Anmoderation aufzunehmen. Das ist tatsächlich so, diese Folge hier ist die allererste im neuen Jahr und ich merke, bin ein bisschen eingerostet. Es geht nicht mehr so leicht von der Hand, aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch, wenn ich sage, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieser Plausch, oh, da ist schon der erste Sprachfehler schon wieder. Und dieser Plausch, meine Güte, der dreht sich um das Arbeiten, das Leben und alles drumherum und dazwischen dieser Person, die ich mir da eingeladen habe. Und dieses Mal ist es eine Person, die ihr rein statistisch höchstwahrscheinlich kennen sollte, denn sie ist ziemlich bekannt und erfolgreich in dem, was sie tut. Es ist Jasmin Siebel, auch bekannt als Gnu, auch bekannt als saftiges Gnu noch vor einigen Jahren. Und sie ist tatsächlich die erfolgreichste Gaming-Influencerin Deutschlands. Sie hat schon vor einiger Zeit die 1 Million Abonnentin-Marke auf YouTube geknackt. Sie streamt vor einer ganzen Menge Leute. Sie hat ein Bestsellerbuch geschrieben und macht auch sonst eine ganze Menge, was sich mittlerweile außerhalb der Spielewelt bewegt. Das heißt, sie ist nicht nur dabei, weiterhin Spiele zu spielen, vor Live-Publikum Videos aufzuzeichnen, sondern sie macht mittlerweile auch Fitnessstudio-Content, wie ich erfahren habe, und vieles weitere, was weit über die klassischen Unterhaltungsthemen hinausgeht. Sie hat mal ein Video veröffentlicht über Essstörung, über Sexismus in der Spielebranche, über das Mobbing gegen Frauen und so weiter und so fort. Also man hört schon, Jasmin hat einen vollen Terminkalender, sie macht eine ganze Menge und sie ist wahnsinnig fleißig. Und diesen Eindruck, den habe ich gewonnen in diesem Gespräch, das ich führen durfte mit ihr, und indem ich sehr viele Fragen stellen konnte, die ich in den Wochen davor, als ich wusste, dass dieses Gespräch stattfinden wird, nach und nach auf meinem Notizzettelchen versammeln konnte. Ich wusste, wir haben etwa eine Stunde Zeit, weil auch Jasmins Kalender sehr vollgepackt ist mit allen möglichen To-Dos. Und deswegen ist auch dieses Gespräch ein bunter Blumenstrauß an Themen, bei dem ich vorher noch gar nicht wusste, wo wir am Ende eigentlich rauskommen. Tatsächlich haben wir dann ein, wie ich finde, sehr rundes Gespräch geführt. Wir reisen in ihre Vergangenheit, klären auf, was es mit diesem wirklich spektakulär einzigartigen Gnu und saftiges Gnu auf sich hat. Wir sprechen über ihre Erfahrung in der Twitch- und YouTube- und allgemeinen Gaming-Szene, die nicht nur gut sind, so viel kann ich schon vorwegnehmen, und wir reden über ihre Pläne für die Zukunft und alles, was so dazwischen liegt. Also, ein ganz großes, buntes Gespräch, das mir viel Spaß gemacht hat. Am Ende gab es noch eine kleine Überraschung für mich, das eigentlich ist es zu viel. Eigentlich ist das schon zu viel gesagt. Es war nicht mal eine Überraschung, mir ist am Ende ein kleines Malheur passiert und es war eigentlich auch nur eine Kleinigkeit. Jetzt habe ich es aber auf so ein Podest gehoben und weil es schon die 28. Anmoderation ist, die ich hier aufnehme, nachdem ich aus dem Silvesterurlaub wieder zurückgekehrt bin, lasse ich es jetzt einfach und sage euch, okay, am Ende wird was passieren. Das hat zu tun mit heißem Wachs und einer Duftkerze. Mir geht's gut, keine Sorge. Aber war ein kleines Malheur. So, also, nichts Großes, es ist passiert. Jetzt habe ich es erzählt, jetzt bleibt es auch in der Aufnahme. So ist das. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Jasmin und mir. Hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, dass sie sich Zeit genommen hat für mich. Und wenn ihr da draußen noch Lust habt, mehr zu hören, dann empfehle ich euch einfach, wenn ihr jetzt zum ersten Mal auf Okay Cool aufmerksam geworden seid, mal so ein bisschen durch den Podcast-Feed hindurch zu huschen, denn dann werdet ihr sehen, dass ich schon seit knapp 2 Jahren jeden Sonntag mit Menschen aus der deutschen Spielebranche und Medienbranche spreche, Interviews und Gespräche führe. Und auch tatsächlich noch viel mehr mache. Jeden Freitag könnt ihr teilhaben an besonderen Formaten, die ich produziere, mit vielen Gästen aus der Branche über Spiele und Spielkultur, von Empfehlungsformaten zu Spielen, die ihr vielleicht womöglich sogar übersehen habt, bis hin zu Audioreportagen und Interviews zu Menschen, die tolle Dinge gemacht haben. Da gibt es eine ganze Menge. Wie gesagt, guckt euch einfach mal an. Man kann Okay Cool auf Steady unterstützen. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich einfach sagen, setze ich mich jetzt auf den Boden und drücke den Knopf, der das Interview, das Gespräch mit Jasmin beginnen lassen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und hoffe, ihr seid gut durch diese Anmoderation gekommen. Die erste des Jahres 2023. Ich muss es wieder neu lernen. Seid mit dabei. Die nächsten 300, weiß ich nicht, 61 Tage. Tschüss. Ach Quatsch, tschüss. Viel Spaß. Mein Gott. wie voll ist denn eigentlich so gerade dein Tag heute zum Beispiel? Also so voller Neugier einfach gefragt, wenn du es erzählen kannst, wie viel Zeug liegt gerade bei dir auf dem Schreibtisch, was du heute erledigen musst? Wie stressig ist dein Tag?
Ja, der ist tatsächlich relativ voll. Also wir haben jetzt diesen Podcast, danach nehme ich ein Video, circa so 2 Stunden auf. Dann habe ich noch 1 Stunde Aufnahme, dann habe ich noch ein Meeting mit dem Kunden und dann nochmal so 1 Stunde Aufnahme, dann ist Abendessen und dann gehe ich abends in den Livestream rein. Also wow. Eigentlich fängt halt mein Tag immer so um 6 Uhr, 6:30 Uhr an und dann gehe ich erstmal 2 Stunden ins Fitnessstudio oder Sport 5-mal die Woche, weil das ja auch jetzt neuer Content ist, den ich ja im Prinzip auch mache und den Leuten gefällt. Ja. Dann nach Hause, duschen, essen und dann fängt eigentlich so der Gaming-Alltag an. Also ich kümmere mich quasi früh immer so darum, dass das, was auf dem Drittkanal läuft und funktioniert, abgearbeitet ist und dann geht's so in die Gaming-Aufnahmen oder vielleicht für den Drittkanal Recherchen und so weiter aufnehmen und dann Montag, Mittwoch geht das Ganze dann immer so bis 23 Uhr, weil die Livestreams halt immer abends dann noch gehen, Dienstag, Donnerstag, Freitag, dann aber eher so ab 18 Uhr dann auch 19 Uhr Feierabend, wenn es geht, wenn ich es schaffe.
Mein Gott, ich schäme mich dafür, dass ich vor ein paar Tagen hier jemandem geklagt habe, dass ich so viel arbeiten muss, aber was du gerade erzählst, das klingt ja nach einem wahnsinnig intensiven Programm. Ist das eine Arbeitsbelastung, ich nenne es einfach mal so, die schon seit längerer Zeit so ist? Also ist das der Standard schon seit längerer Zeit oder ist das jetzt etwas, was entstanden ist durch das neue Jahr, ist da, man hat neue frische Kräfte und jetzt kann man sich noch so ein bisschen rauspulvern? Wie sieht das aus?
Ja, es ist tatsächlich bei mir immer schon so. Ich bin ja selbstständig. Ich sage ja immer bei allen selbst und ständig. Jeder Selbstständige kann sich ja so viel Arbeit einteilen oder auch nicht, wie er halt möchte. Da ich halt 3 YouTube-Kanäle habe und ich habe so für mich den Anspruch, ich möchte, dass da immer die gleiche Anzahl jede Woche an Videos kommt und die Leute irgendwie nichts verpassen oder wenn nichts auffällt, habe ich halt diesen Time-Schedule so. Aber man muss auch immer bedenken, wenn man YouTube oder halt eben Livestreams macht, gerade bei YouTube-Videos, man muss ja immer vorproduzieren, weil wenn dann irgendwelche Kampagnen reinkommen oder neue Spiele werden released oder Events stehen an, in der Zeit kann ich keinen Content produzieren, also versuche ich immer so eine Woche voraus schon produziert zu haben, beispielsweise auch wenn ich krank werde. Und deswegen wirkt es so viel, aber es macht mir halt unfassbar viel Spaß und ich merke oft gar nicht, dass ich arbeite, weil es einfach so ein cooler Job ist. Also es ist so, ja, was würde ich machen, wenn ich jetzt das Ganze nicht machen würde? Ich würde abends nach Hause kommen und würde zocken.
Ja. Aber ich muss trotzdem mal fragen, ich bin auch selbstständig und ich habe auch jeden Tag immer so ein paar Podcasts und so ein paar Sachen, die ich so mache, auch mit anderen Leuten, während da irgendein Mikrofon oder eine Kamera läuft. Und so viel Spaß es mir auch macht, manchmal merke ich, jetzt muss ich mal ganz kurz vorher quasi kaltes Wasser ins Gesicht und nochmal so eine gewisse Grundfrische herstellen, um mit einem gewissen Energielevel in so ein Gespräch reinzugehen. Ich habe das auch gemerkt in der Vorweihnachtszeit, wo ich für einen Auftraggeber was vorproduziert habe oder auch viel für Okay Cool, wo ich schon Sachen vorher aufgenommen habe, damit ich dann um Silvester herum so ein paar freie Tage habe. Da habe ich dann schon gemerkt, ach du liebe Zeit, das ist jetzt der 4. Podcast heute, so langsam hört man es mir an. Wie machst du das denn, dass du diese Frische und diese Begeisterung dabei behältst? Also gibt es da irgendwelche Rituale dazwischen? Das kann ja nicht sein. Also ich gucke ganz ungläubig drauf und auch fast beneidend, dass der reine Spaß dich da so frisch hält.
Ja, also tatsächlich gibt's auch mal Tage, an denen gerade wenn ich, also ich merke tatsächlich, seitdem der Sport dazugekommen ist, dass der mich sehr auslaugt, dass ich dann schon ab 19 Uhr runterfahre und eigentlich nur noch schlafen möchte. Ja. Und dann noch mal einen Stream anzuschalten, ist schon eine Überwindung, aber ich kommuniziere es dann auch mit den Leuten ganz offen, wenn ich sehr müde bin und sage, hey Leute, heute streamen wir nur 1 Stunde, heute schaffe ich nur ein Spiel, ich bin zu müde. Und da sind die auch ganz tolerant und freundlich und akzeptieren das auch. Und dann ist es auch kein Problem. Aber ja, natürlich zwischen den ganzen Spaß gibt es natürlich auch manchmal diese kreativen Downs oder dass man müde ist oder gerade nicht lustig sein kann. Das fällt halt einfacher auf bei Videos, die ich offline aufnehme, das auszublenden als in einem Livestream, weswegen ich dann eher mal einen Livestream ausfallen lassen würde, als jetzt beispielsweise ein Video. Aber so im Großen und Ganzen ist es halt auch die Motivation, die einen die Leute geben, weswegen das ganze Jahr dann einen auch wieder so aus so einem Tief rausholt. Also wenn mir beispielsweise wegen einem Video, was ich letztens gemacht habe zum Thema Neid unter Frauen, mir ganz viele Frauen tolle Nachrichten schreiben und sagen, hey, das hat mir voll zum Umdenken geholfen, vielen Dank, toller Content, dann motiviert mich das wieder so und holt mich aus diesen Phasen raus, dass ich sage, jetzt noch mehr ballern.
Oh Gottes Willen. Diese Einstellung, die klingt ja total gesund. Also dieses, ich spreche das an und sage den Leuten so, heute wird es nur ein Stündchen. Das klingt aber auch nach einer Einstellung, die du dir vielleicht erst erarbeiten musst, Fragezeichen. Also ich kann mir vorstellen, und das ist jetzt einfach nur reine Mutmaßung und eine Frage, ohne es besser zu wissen, dass das nicht immer so war, oder? Das muss man doch auch erstmal lernen, so eine Einstellung für sich zu entdecken und zu sagen, nö Leute, ich habe euch alle lieb, aber heute geht's nicht so lange wie sonst.
Genau, also mir war immer wichtig, dass man den Leuten auch zeigt, dass man ein Mensch ist und dass man kein perfektes Leben hat, wie es oft dargestellt wird. Ja. Und das kommuniziere ich mit den Leuten auch. Also du hast es ja auch mitbekommen, meine Mutter hatte ja einen Schlaganfall. Und das möchte ich, das kommuniziere ich mit den Leuten. Ich sage, hey Leute, privat, jetzt brennt gerade die Hütte, das passiert. Und ist gerade nicht alles happy-peppy und ich kann gerade nicht so wie sonst. Und das ist einfach so befreiend, weil die Leute so viel Verständnis dafür haben, sagen, oh mein Gott, das ist mir gerade auch passiert, anstatt dass ich immer den Leuten vorheuchle, mein Leben ist perfekt und dann da irgendwie in einem Livestream einen Zusammenbruch erleide. Also selbst das würde die nicht mal mehr interessieren, weil die es von mir gewohnt sind, dass ich halt einfach den Leuten sage, wie es mir gerade geht und wie ich mich fühle. Und das war mir immer wichtig, dass ich diese Reichweite, die ich habe, so aufbaue, dass ich A, im Stream ungeschminkt und verpeilt da sitzen kann, ohne dass sich jemand beschwert oder irgendwelche Anforderungen an mir hat. Und B, ich den Leuten offen sagen kann, wenn es mir gerade nicht gut geht und wenn ich Probleme habe, das einfach offen zu kommunizieren und schon hat man auch keine Probleme mehr. Also ich finde das so entspannt, ich könnte es nicht, also ich Respekt an alle, die es können, so diese Scheinwelt aufbauen. Und dann sind immer alle, wie es ja letztens bei einer größeren Instagrammerin war, wo dann alle ganz entsetzt sind, dass er irgendwie fremdgegangen ist und sie doch kein glückliches Paar sind. Oder auf einmal wie bei Bibi und Julienko die Trennung, oh mein Gott, die waren doch so glücklich. Nee, waren sie halt eben nicht. Und den Leuten einfach so diese Illusion zu nehmen und zu sagen, that's life. So ist halt das Leben. Das Leben ist nicht immer perfekt.
Hast du das schon immer so gemacht, sobald du quasi die Streams und die Videokameras einstellst? Oder war das wirklich was, wo du irgendwann gemerkt hast, okay, das mit dem Fassadending und so tun, als ob, das ist einfach nicht dein Ding?
Ich habe einfach gemerkt, wie es anderen YouTube-Kollegen ergeht, wenn man es nicht tut. Also beispielsweise auch, wenn ich Trennungen hatte, habe ich den Leuten gesagt, Leute, ich habe nie meinen Partner in die Öffentlichkeit gezogen oder meine Partner. Ich habe halt dann gesagt, Leute, ich habe mich getrennt, ich habe Liebeskummer. Und allein dann bekommst du ja schon so viel Resonanz von dem Chat oder der Community, die sagen, ich auch. Und dann fühlst du dich schon nicht mehr so alleine. Und die Leute wissen halt, da geht jeder durch und es ist vollkommen in Ordnung. Und lieber so, als wenn man es halt immer totschweigt und irgendwie bedrückt ist und die Leute merken es im Content. Und so lebt sich's doch viel einfacher. Und es ist ja auch nichts Schlimmes, wenn es mal im Leben nicht toll läuft. Also es gehört ja auch zum Leben dazu. Und das, finde ich, sollten halt auch viele andere Creator sich überlegen, das halt einfach auch zu kommunizieren, weil das Leben ist halt eben nicht nur schön. Und deswegen haben vielleicht auch so viele Leute, die uns Creator immer verfolgen, ein schlechtes Gefühl, weil die sagen, bei der Person ist immer alles so perfekt, aber bei mir ist das und das und das und das gerade. Und das Problem hat die Person gar nicht. Und deswegen werden die so extrem verherrlicht.
Hast du, also übrigens, da können wir uns quasi durch das Mikrofon und durch die Hand geben. Ich sehe das ganz genauso und mache das hier, also die Okay Cool Hörerinnen und Hörer, die schon längere Zeit dabei sind, wissen es auch und wo man mich sonst so hören kann, an den richtig schlechten Tagen trage ich das einfach als Thema hinein, selbst wenn es gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, damit die Leute einfach nur wissen, okay, das passiert gerade und das ist gerade etwas, was er nicht wegschieben kann und das wird jetzt einfach zu einem Thema gemacht. Das berührt manche Leute etwas unangenehm, weil sie damit nicht rechnen oder das nicht wollen. Aber für mich persönlich fahre ich ganz genau wie du auch damit am besten, mit dieser Offenheit und dieser Transparenz. Das zahlt sich einfach für die eigene, ich sag mal, mentale Gesundheit am meisten aus. Ich habe aber auch dadurch gemerkt, es gibt aber auch so ein bisschen ein, zwei Nachteile, wenn man das so ausübt. Und bevor ich die jetzt nenne, die mir aufgefallen sind, frage ich dich mal, ist dir denn aufgefallen, dass durch diese Offenheit sich auch gleichzeitig, ich sag mal, Nachteile aufgetan haben, mit denen du etwas schwerer umgehen kannst?
Also natürlich hat alles seine Grenzen. Was ich jetzt beispielsweise Leuten nicht erzählen würde, ist, hey, das ist meine Lieblingsstellung im Bett. Also alle Offenheit hat seine Grenzen tatsächlich. ich erzähle jetzt, ich respektiere zum Beispiel auch, wenn jemand aus meinem privaten Umfeld nicht möchte, dass ich Dinge erzähle. Also ich habe auch meine Mutter gefragt, ist es in Ordnung für dich? Ich würde Leuten also auch aufpassen, dass ich Leuten genau erzähle, wo ich lebe oder was ich teile oder dass Leute wissen, wo du ungefähr herkommst. Auf so Dinge achte ich eben schon. Aber ich bin mal auf deine Punkte gespannt.
Also es ist tatsächlich vor allem einer und ich bin ja froh, wenn der dir gar nicht einfällt, weil das dann hoffe ich einfach mal, dass du damit noch gar nicht so Kontakt hast. Ist eigentlich auch nur eine Kleinigkeit, aber eine, die mir doch aufgefallen ist. Und zwar, wenn man dann sich in einen Podcast reinsetzt, ich erinnere mich zurück an einen schon vor längerer Zeit hier bei OKCOOL, da hatte ich einen wirklich, wirklich schlechten Tag, da ist ein nahes Familienmitglied verstorben und ich wollte aber gleichzeitig diesen Termin und dieses Gespräch wahrnehmen, weil das ein Termin war, wo ich wusste, wenn der jetzt abgesagt wird, das dauert wieder Ewigkeiten, bis wir einen neuen Termin finden. Deswegen, ich versuch's einfach mal. Und hab dann sehr schnell gemerkt, nee, also diese Grundtrauigkeit in der Stimme, so sehr ich mich gerade über die Person freue, die mit mir spricht, ich krieg das einfach nicht los. Und dann habe ich einfach gedacht, so, ich mach das jetzt hier einfach wirklich zum Thema und erzähl davon und hoffe, dass irgendwas Gutes passiert. Und tatsächlich passierte was Gutes. Mein Gesprächspartner war super offen, hat mich dann so ein bisschen verbal in den Arm genommen und dann haben wir darüber gesprochen. Das war eine super tolle Folge, einer meiner Lieblingsfolgen. Und das Problem war nur, dass die Leute hören das natürlich dann auch und manchmal auch Monate, nachdem die Folge eigentlich ausgestrahlt ist, weil nicht alle hören sofort jede Folge. Manche kommen erst später zu dem Podcast dazu, holen alte Folgen auf. Und während ich quasi in den folgenden Monaten mein Leben so lebe und allmählich das verarbeite und damit ganz gut umgehe, bekomme ich dann irgendwann eine Mail nachts um zwei, in der jemand schreibt, hey, wie geht's dir eigentlich gerade damit? Wo ich dann plötzlich wieder, ohne es zu wollen, in diese Vergangenheit zurückgeholt werde, zu diesem Thema, das ich eigentlich beiseite gelegt habe und jetzt wieder damit konfrontiert werde. Und vielleicht ist das für manche da draußen jetzt nicht so nachvollziehbar, aber ich persönlich habe gemerkt, hui, das ist manchmal gar nicht so einfach. Weißt du, was ich meine?
Ja, das verstehe ich. Deswegen mache ich beispielsweise solche privaten Äußerungen oder wenn ich zum Beispiel sage, hey, das mit meiner Mutter, das erwähne ich dann nur, also ich würde es zum Beispiel niemals in Videos jetzt erwähnen, wenn sie daran gestorben wäre. Aber ich gucke, dass ich es meistens auf Instagram in der Story packe, weil die ist nach 24 Stunden gelöscht oder Livestreams, die ich eh offline stelle. Weil dann wissen so die Core-Community weiß dann Bescheid und wenn man es halt in einem Video sagt, wie du schon sagst, oder im Podcast, kommen die Leute halt noch nach Monaten und sagen, was war damals um der Uhrzeit? Deswegen, das habe ich so für mich, das ist ein guter Punkt, das habe ich dann für mich hier so herausgefunden, dass ich sage, Dinge, die mich echt belasten, spreche ich in Videos gar nicht an, weil die Leute kramen das halt nach Jahren aus und kommen damit wieder um die Ecke und du so, was, das habe ich mal gesagt. Ja, das verstehe ich tatsächlich,
Ist ja auch in dem Fall gar nicht böse gemeint gewesen von der Person, aber ich wollte es nur mal illustrieren, das ist so das, genau. Apropos Leute da draußen, ich will dich mal was fragen, was mich interessiert, seit wir dieses Gespräch hier geplant haben, und zwar folgendes. In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich nochmal voller Erstaunen wahrgenommen, was für Erfolge und Meilensteine du schon hinter dich gebracht hast, also um nur jetzt ganz kurz einige Meilensteine zu nennen. Du giltst als erfolgreichste Gaming-Influencerin Deutschlands. Du streamst natürlich regelmäßig vor vielen tausend Leuten. Du bist Bestseller-Autorin, über 1 Million Abos auf YouTube. Wie fühlt sich das an? Und das ist meine Frage. Wenn du dir das nochmal so anhörst, diese eigenen Errungenschaften, Meilensteine, Trophäen, die so gedanklich in deinem Hinterkopf stehen, wenn die dir nochmal so aufgezählt werden, was ist das für ein Gefühl bei dir eigentlich?
Total surreal.
Tatsächlich?
Ich glaube, ich werde das irgendwann begreifen, wenn das Ganze hier vorbei ist. Dann werde ich mir denken, boah, was war das eigentlich für eine krasse Zeit. Ich glaube, man nimmt es wahr, aber auch nicht so ganz, und weil man schon so fokussiert ist auf die nächsten Projekte dieses Jahr. Was gibt's noch? Was will ich noch erreichen? Neue Ziele, mehr. So im Sinne von mehr mit, okay, Gaming, geil, läuft, macht Bock, mache ich weiter. Was sind meine neuen Herausforderungen? Wo möchte ich noch Meilensteine setzen? So bin ich immer programmiert, dass ich immer gucke, was möchte ich denn noch erreichen? Weil dieser Job ist für mich ein absolutes Privileg und ich lieb's. Andere hassen's, ich lieb's. Und ich möchte das so viel für mich persönlich rausziehen und tolle Erfahrungen und Erinnerungen schaffen, wie nur geht. Und weiter irgendwie stolz auf mich sein zu können. Und bin da gerade, wie gesagt, auch mit dem Drittkanal da am was aufbauen, wo man Leute halt eben von Dummheiten bewahrt. Ich bin ja damals auch leider wie viele anderen in diese Schönheitsindustrie reingefallen und habe auch angefangen, mir die Lippen aufzuspritzen. Ganz schrecklich sah das aus. Und habe mir das dann auch auflösen lassen, also wieder rückgängig machen lassen, habe die Leute da mitgenommen, habe gesagt, deswegen würde ich es nicht mehr machen, kläre die Leute auch auf. Und das sind so Sachen, die, da möchte ich noch mehr machen, so ein bisschen mehr in Richtung Aufklärungsarbeit, Recherche, Leute warnen. Aber auch Sport habe ich für mich entdeckt und das sind so die neuen Meilensteine. Und deswegen fallen mir oftmals die Meilensteine, die ich schon erreicht habe, dann gar nicht so auf, weil ich schon wieder voll in den nächsten drin bin. Aber jetzt, wo du es mir sagst, ist es natürlich total crazy und ich bin total glücklich und happy und dankbar, dass es überhaupt passiert ist alles.
Hast du dich mal gefragt oder weißt du, woher eigentlich dieser, ich sag einfach mal, Drive kommt? Weil ich glaube, das ist jetzt mittlerweile in allen klar geworden, die dieses Gespräch hören und die vielleicht dich vorher auch noch gar nicht kannten oder gekannt haben. Man merkt, du hast diese Ziele vor Augen und gibst auch sehr viel Gas und Energie, diese Ziele einzuholen. Warum eigentlich? Also woher kommt das?
Ich glaube tatsächlich, das kommt auch daher, weil ich habe früher schon immer die ganzen YouTuber angeschaut, Gronkh, und habe immer gedacht, wie cool ist es, weil ja auch seine Videos für mich schon was waren, wo ich gerne geschaut habe, die mich abgelenkt haben. Wie cool wäre es, wenn ich eine Person für Leute wäre, die dann abends gerne mal meine Games schauen, um sich abzulenken oder einfach nur nebenbei laufen zu lassen. So dieses cozy Gefühl, das hat mich natürlich sehr angetrieben. Und da hatte ich dann irgendwie mega Bock drauf und habe dann gedacht, ich will das auch. Ich will das auch erreichen, dass Leute das irgendwie von mir, ich bin gerade verwirrt, weil mein PC ist gerade ausgegangen. So, ich habe einen Ruhemodus reingemacht. Deswegen,
um Gottes Willen, bitte sag doch sowas nicht.
Ich dachte, ich wäre gerade nicht mehr da.
Ja, wenn schon Sorge, ja, dass hier die Tonspur mir gleich um die Ohren knallt.
Und vor allem war ja auch, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ich war ja schon jemand, der sehr oft auch in meiner Kindheit und Jugend, vor allem auch schon mit 20, dann extrem gemobbt worden bin in der Schule aufgrund meines Aussehens. Sehr eingeschüchtert war, sehr unsicher war und bin ja dann auch in den Modelbereich reingerutscht, der nicht gut für mich war, weil das dann diese ganze Schönheitsindustrie eben mit sich gebracht hat und ich dann auch eine Essstörung reingeraten bin, meinen Eltern unfassbar viel Sorgen gemacht habe und ich auch irgendwie meinen Eltern auch zeigen wollte, guck mal, ich hab's auch geschafft, was sie nie von mir verlangt haben. Weil ich habe ja auch mein Studium durchgezogen, ich habe meinen Bachelor und Master Neue Medien. Aber ich wollte irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl mit meinen Eltern, ich habe denen so viel Leid angetan mit dieser Kacke, ich will, dass sie einfach auch stolz auf mich sind. Und diese ganzen Sachen haben mich so angetrieben und auch diese ganze Energie, die ich während meinem Studium in YouTube rein investiert habe, wie viele Freunde ich nicht getroffen habe, wie viele Familienfeste ausgefallen sind. Ich dachte mir irgendwann an den Punkt, das muss jetzt sich lohnen, so. Ich habe so viel Zeit investiert in das Ganze, vielleicht auch geopfert, vielleicht auch Beziehungen geopfert. Und das war dann schon ein Drive. Und deswegen sage ich auch immer den Leuten, überlegt euch gut, ob ihr das alles machen wollt. Ich glaube, man muss auch der Typ dafür sein. Ich war nie der Typ, der irgendwie viel weggegangen ist und sich viel mit Freunden getroffen hat, weil dieser Lifestyle kann schon sehr einsam sein.
Aber du, wie ich raushöre, gehst darin voll auf.
Ja, ich wäre ja wie gesagt so oder so zu Hause und würde Games zocken. Also für mich, also auch beispielsweise in Quarantäne, mein Partner ist ausgeflippt und ich sage, genieß doch mal daheim zu sein, komm, lass du Witcher zocken. Und da habe ich den so in die Witcher-Sucht reingebracht. Aber für den war das unerträglich, weil der geht gern wandern, laufen und draußen Freunde treffen. Und für mich war es so, Lockdown war eigentlich gar nicht schlimm für mich.
Nochmal ganz kurz zurück, es war super spannend, dass du es schon so am Rande erwähnt hast, zu der Sache mit dem Wunsch, irgendwann mal sowas wie Gronkh zu machen. War das so ein Wunsch, der dann wirklich ganz feste in dir drin stand, programmiert war und du dir gesagt hast, okay, das ist wirklich der Plan, eines Tages setze ich mich vor YouTube, mache mir ein Konto und dann geht's los? Oder war das dann etwas, was du dann doch abgetan hast als, naja, viele in meinem Alter, wir sind übrigens derselbe Jahrgang, habe ich gesehen, viele in meinem Alter haben diesen Wunsch und haben diese Idee und diesen Plan, aber irgendwann kommt ja doch der Moment, wo man sich dann denkt, naja, okay, vielleicht sollte ich doch in Anführungszeichen was Richtiges machen. Hattest du diesen Moment oder war es wirklich so, dass dieses YouTube-Ding so lange im Hinterkopf war, bis du es dann endlich gemacht hast?
Also ich habe ja in der Zeit immer für mich was Richtiges gemacht und zwar habe ich ja damals während dem Bachelor das YouTube-Konto eröffnet und ich habe immer mein Studium priorisiert. Das heißt, ich habe nie irgendwie was hängen lassen. Deswegen haben meine Eltern sich auch keine Sorgen gemacht, weil ich habe neue Medien studiert und auch im Schwerpunkt Gaming. Das heißt, ich hatte sowieso vor, irgendwas in Richtung Gaming und Programmierung zu machen. Und deswegen war auch eigentlich der Ursprung, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, um später mal den Gaming-Firmen und den Entwicklerfirmen zu zeigen, schaut mal, ich spiele die ganzen Spiele auch. Und deswegen war das für mich anfangs schon auch ein Hobby. Und ich wusste, ich gebe ja nichts auf, ich verliere ja nichts. Ich habe ja dann auch nach meinem Master auch noch gearbeitet und dann irgendwann, als eben Fortnite kam und mein Kanal durch die Decke ging und dann kamen Kooperationsanfragen, dann bin ich erstmal noch ein weiteres Jahr erst in Teilzeit gegangen. Und danach habe ich mich erst getraut, selbstständig das mal zu probieren. Also es hat mich dann, ich bin halt immer sehr sicher gefahren, weil ich kenne genug YouTube-Kollegen, die haben ihre Ausbildung im dritten Ausbildungsjahr abgebrochen und können jetzt nicht mehr davon leben. Und das ist halt was ich empfehle euch das allen nicht, Leute. Nach der Schule macht eine Ausbildung oder studiert, macht was, ihr müsst was in der Hand haben. Das ist so schnell, das kann so schnell vorbei sein, wenn es blöd läuft, weil du musst ja nach dem Hype, ist ja das Allerschwierigste, ein Hype ist einfach zu generieren. Das Schwierigste ist danach, das tief zu ertragen und sich zu integrieren. Und das ist halt für manche einfach nichts. Deswegen sichert euch ab und dann geht ihr da auch ganz entspannt dran. Und ich glaube auch durch diese Entspanntheit ist es bei mir überhaupt was geworden, weil ich wusste, ich kann ja nichts verlieren.
Kannst du uns mal zurückführen in diese Zeit, als dann Fortnite erschien, du das gespielt hast und der Kanal von dir dann so durch die Decke ging, wie du es genannt hast. Wie war das? Was war damals los? Wann war das? Erzähl diese Geschichte mal bitte, weil ich wäre wahnsinnig neugierig, das auch mal zu erfahren.
Ich habe ja damals dann mit Fortnite, das sehr bekannt war, durch den Battle-Royale-Modus dann auch angefangen zu spielen. Das war damals auch kostenloses Spiel, deswegen hat es auch fast jeder gespielt.
In welchem Jahr sind wir da?
Das war 2018 oder so? Genau, so 17, Ende 18. 2017, 2018 Anfang, da hat es bei mir angefangen. Und Battle-Royale war ja damals so dieser gehypte Modus, 100 Spieler springen ab von einem Flugzeug und müssen sich eliminieren. Eine Zone wird kleiner, das heißt, die 100 Spieler werden auch zusammengedrückt, wer außerhalb der Zone ist, stirbt. Und am Ende gibt's das epische One versus One, also das 1 versus 1. Und der gewinnt, hat halt dann quasi das Battle-Royale gewonnen. Und ich habe das Spiel damals aber anders gespielt. Ich habe nicht die Gegner getötet, ich habe mich mit denen angefreundet. Und das mache ich auf meinem Kanal ja immer. Ich spiele ja immer Spiele so, wie man sie nicht spielen soll. Und damit wurde ich dann halt eigentlich bekannt und das fanden die Leute cool, es war was anderes und das war sehr surreal. Auf einmal habe ich gemerkt, jetzt muss man doch noch mal viel mehr aufpassen, was man sagt und wie man sich verhält und das habe ich dann schon schnell gemerkt. Und natürlich kamen auch die ersten Hate-Wellen, weil Frauen damals auf YouTube im Gaming dann noch nicht so oft in der Timeline gesehen worden ist. Das heißt erstmal sehr viel Hate. War aber nicht so schlimm, bin ich mit klargekommen und so hat das Ganze dann angefangen.
Ist das nicht wahnsinnig seltsam gewesen? Plötzlich gucken da immer mehr Leute zu, wenn man das vorher so gar nicht gekannt hat, beziehungsweise nur von anderen kannte, die man selbst geschaut hat. Also ich stelle es mir geradezu gruselig vor. Ich hatte einmal einen Moment, ich habe das hier immer mal wieder erzählt, also ich streame ab und zu auf Twitch, wenn ich versehentlich den Stream-Starten-Button erwische mit der Maus, dann denke ich mir, okay, es läuft sowieso schon, jetzt stelle ich mich da mal hin und mache irgendwas. Und da einmal hat ein PietSmiet-Mitglied, oder vielleicht war es PietSmiet selbst, ich weiß nicht, hat diesen Kanal dann, wie sagt man denn, ich weiß es nicht mal, geradet, also plötzlich waren da ganz viele Zuschauer. Und ich war so aufgeregt, dass ich den Stream beendet habe und der PC ausging. Ich weiß nicht, warum der PC ausging, wahrscheinlich wegen eines Updates, aber ich habe vorher den Stream beendet, weil ich so schockiert war. Und du hast das nicht gemacht, nehme ich an. Wie bist du damit umgegangen?
Dass auf einmal diese massive Reichweite dann da war?
Ja, ja.
Ja, also ich hatte dann zu der Zeit ja zum Glück dann auch schon, da war ich in einem Netzwerk. Das Netzwerk ist immer sehr wichtig für YouTuber, da man halt eben auch gewisse Duldungserklärungen hat, um überhaupt Spiele spielen zu dürfen. Und die haben mich dann schon so ein bisschen betreut und haben gesagt, hey, wie ist denn das jetzt für dich? Und hier sind die ersten Kampagnen und die haben mir da dann auch natürlich geholfen. Das heißt, ich war zum Glück nicht so ganz auf mich alleine gestellt. Da hatte ich meine 20.000 Abos, da bin ich dann zu meinem ersten Netzwerk gegangen. Und so hat sich das dann langsam eingegliedert, dass ich überhaupt begriffen habe, was hier gerade passiert. Natürlich auch schwierig für mich. Es gab da natürlich auch ein paar männliche Creator, die es nicht so gern gesehen haben, wenn eine Frau im Gaming in den Trends ist und haben echt sehr bösartige Videos über mich gemacht, für die sie. Ah ja, also wirklich absurd böse. Also wirklich richtig unnötig auch einfach. Ich habe ja nichts gemacht, ich habe nur Spiele gespielt, aber da wurden halt Wie sieht es bei dir mit Ausdrücken aus?
Also ich gebe dir da die volle kreative Freiheit.
Okay, da wurde halt Zitat 1:1 gesagt, die wird doch eh nur wegen ihrer Fotze in ihrem Arschloch geschaut.
Okay,
also wirklich so richtig bösartig. Und darauf musste ich erstmal klarkommen, weil dann ja den seine Community rüberkam, mich fertig gemacht hat. Und es war halt wirklich grundlos. Und das war für mich eigentlich so die größte Klatsche, dass ich gedacht habe, wow. Also weil ich jetzt in den Trends bin und du es nicht geschafft hast, und das war ja auch wortwörtlich das Zitat, nur weil sie eine Frau ist, holy shit. Ja, und ich finde, natürlich sagen viele, ja, Frauen haben es einfach im Gaming. Und da muss ich sagen, ja, Frauen haben es vielleicht einfacher gehabt, weil mittlerweile gibt es ja viele, gerade auf Twitch, erste Aufmerksamkeiten und Reichweiten zu generieren. Aber auf Twitch, wir sehen die Zahlen der männlichen Streamer und der größten weiblichen Streamer. Die größten männlichen haben 30.000, die größten weiblichen sind gerade bei 5.000, 6.000. Also da ist schon auch eine Grenze. Und vor allem, man wird als Frau so unfassbar oft, dazu mache ich jetzt auch ein Video auf meinem Drittkanal, wofür ich seit Monaten recherchiere, wir werden so oft öffentlich gegen unseren Willen missbraucht. Da hat ja auch letztens eine Streamerin sich drüber beschwert, weil sie gesehen hat, was auf Reddit über sie gepostet wird. Es gibt von uns Deepfakes, Leute ejakulieren auf Bilder von uns, schreiben erniedrigende Sachen, schreiben Vergewaltigungsfantasien gegenseitig über uns, in unseren mit unseren Namen, was extrem hart ist für manche Frauen, weil man sich ja entscheidet, ich möchte mich nicht nackt im Internet zeigen, und dann findest du so gut gefotoshoppte Bilder, dass du denkst, ui, das kommt nah. Und das sind so Dinge, damit beschäftigen sich beispielsweise männliche Streamer nicht. Deswegen finde ich dieses Argument immer ein bisschen schwierig, weil ich mir auch nachsagen lassen musste, als ich die Millionen Abos geknackt habe und beispielsweise die Pizmeet das auch retweetet haben, mir gratuliert haben, Leute aus deren Community, nicht alle, aber ein paar, die wurden dann auch von denen direkt fertig gemacht, zum Glück, gesagt haben, ja, ist halt eine Frau und hat halt Titten, ist ja nichts Besonderes, hat sie halt hochgeschlafen. Und das sind halt immer so Dinge, die ermüden extrem und sind extrem anstrengend und nerven so extrem. Also, dass ich mir alles anhören musste, ätzend.
Eine Freundin von mir, die in der Vergangenheit erfolgreich und auch relativ viel gestreamt hat, das ist schon einige Jahre her, deswegen kann ich das auch so gut erzählen, die hat auch all das erlebt, was du gerade beschrieben hast, und hat dann als Konsequenz daraus gezogen, okay, ich will einfach nicht mehr streamen, ich will nicht mehr in diese Welt hinein, wo so viele Menschen auf mich warten, die mich fertig machen, die sich verschiedenste Möglichkeiten einfallen lassen, wie sie mir nahe kommen, auf unangenehmste Weise. Ja. Und ihre Konsequenz war dann eben zu sagen, nö, dann höre ich eben auf. Hattest du so einen Moment auch mal, dass du gedacht hast, okay, das ist doch einfach scheiße, Leute, dann höre ich halt auf?
Nicht wegen den anderen Menschen tatsächlich, weil schade, dass sie es gemacht hat, ich verstehe es, es ist schon echt nervig, und ich hatte das Problem tatsächlich auch, als ich kleiner war noch von der Reichweite, dass mir Leute echt unangenehm nahe gekommen sind, und einer dachte damals auf der Gamescom, weil ich ihn umarmt habe, sind wir ein Paar. Also das ist echt, ich sag euch eins, Leute, Mods, also auf Twitch, die sorgen ja dafür, dass dein Twitch-Chat clean ist, dass wenn Leute beleidigen, du die löschen kannst. Dafür sind Moderatoren auf Twitch da, die sind ein absoluter Segen, aber passt auf, wen ihr diesem Status gibt, weil manche glauben wirklich, sie haben Sonderberechtigung, und auch bei euch als Frau. Und das finde ich extrem anstrengend. Ich finde es schade, dass sie aufgehört hat zu streamen, falls ihr das hier hört. Zieh durch, fang wieder an, weil in der Arbeitswelt passiert dir das auch. Das ist mir nämlich auch passiert in der Arbeitswelt, dass ich oft zwei geile, extrem tolle Jobs hatte, auch im Gaming-Bereich einen und einen beispielsweise noch für eine andere Firma, und ich war voll motiviert. Und nach 5 Tagen fängt halt der Abteilungsleiter an, mich so hardcore anzugraben und mir privat zu schreiben, dass ich sofort gegangen bin, weil ich in dem Betrieb davor schon die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn ich mich dagegen wehre, ich eigentlich gar keine Aufstiegschancen mehr habe und rausgemobbt werde. Und dann ist es halt auch so ein Punkt, den haben natürlich auch Männer werden belästigt an Arbeitsplätzen, dass man dann den Punkt hat, nehme ich jetzt die Karriere und lasse es über mich ergehen, oder gebe ich einen geilen Job aus und gehe? Und so ähnlich ist es ja dann auch mit Twitch. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, man kann manche Menschen nicht ändern, deswegen habe ich mir gesagt, Augen zu und durch, die banne ich alle weg, sollen die labern, und gut ist es.
Das heißt, wenn ich dich fragen würde, was muss ich ändern, damit dieser Zustand besser wird, würdest du sagen, das liegt so ein bisschen beim Individuum zu sagen, okay, ich beiß mich da durch und sperre die einfach alle aus?
Ja, also ich finde natürlich, können die Plattformen da einen auch helfen. Also Plattformen könnten auch, also kann man ja beispielsweise auf Twitch, dass man gewisse Begriffe einfach wegbannt. Und ich kann auch allen raten, die da ein bisschen anfälliger sind für so krasse Kommentare, einfach Twitter nicht nutzen. Twitter ist die absolut, also wenn du kannst auf Twitter schreiben, ich habe heute Menschenleben gerettet und jemand wird sagen, aber, und mach dich dafür fertig, weil du irgendwas anderes nicht getan hast, das ist Twitter. Also wie gesagt, wegen deiner Kollegin, ich verstehe das, weil es ist extrem ätzend und ich weiß nicht, was sie erlebt hat und die Leute kommen einem unangenehm nah und es ist toxisch, es ist so und ich verstehe auch den Punkt, wenn man sagt, es ist nichts für mich, ich habe es ausprobiert, es ist nichts für mich, ich lebe so nicht glücklich und ich mache anders weiter, das verstehe ich auch vollkommen.
Kostet halt wahnsinnig viel Energie und viele Kapazitäten, wenn man dann wirklich für sich entscheidet, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch. Also so zumindest stelle ich mir das vor. Es ist, glaube ich, nicht einfach. Und ich glaube, nicht alle wollen oder können so viel Energie dafür abstellen und bereitstellen. Deswegen, also ich kann es auch sehr nachvollziehen. Ich verstehe aber auch, was du sagst und frage mich auch, während ich dir so zuhöre, wie dein Eindruck so ist, die Welt von Twitch, meinetwegen auch gerne YouTube, hat sich die in der Hinsicht über die Jahre verbessert in irgendeiner Art und Weise? Weil was ich feststelle, jetzt als Typ und von einem völlig anderen Perspektive draufschauen, der Anteil an weiblichen Streamerinnen und auch überhaupt Influencerinnen in dieser Sphäre, in der Welt der Spielekultur und Spielewelt, die nimmt total zu und Frauen sind plötzlich viel präsenter und man sieht sie auch wirklich, wie sie Videospiele spielen und normalisieren dadurch das nochmal ein großes Stück weiterhin, wo ich sagen würde, okay, es scheint sich wirklich was zu verändern und auch in den Gesprächen, die ich mit Menschen jetzt zum Beispiel aus der Spielebranche führe, vor allem Entwicklerinnen, höre ich immer wieder, okay, es ist an vielen Stellen immer noch schwierig, Sexismus ist ein großes Thema, Mobbing gegen Frauen ist ein großes Thema, aber das ist so dieser Chorus, den ich immer wieder zugetragen bekomme von meinen Gesprächspartnerinnen. Es wird irgendwie besser. Es gibt so ein Bauchgefühl von, es tut sich was. Und da frage ich mich, stellst du das auch fest?
Ja, definitiv. Vor allem, man darf auch nicht immer alle Männer verteufeln und sagen, oh, die Männer, die sind alle so assi gegen die Frauen. Weil ich habe zum Beispiel super viel Support durch meine männliche Zuschauer erfahren. Wenn beispielsweise jemand reinkam und mich getrollt hat oder beleidigt hat, oder auch auf Twitter gab es super viel Rückhalt von meinen männlichen Kollegen und Zuschauern. Das heißt, man darf das nicht immer alles so über den Kamm scheren, weil ich verstehe schon, dass manche männlichen Zuschauer immer dieses Thema nervt mit Sexismus. Alle Männer sind scheiße. Das ist es ja schon lange nicht mehr. Aber ich sehe auf jeden Fall eine Verbesserung. Deswegen sage ich auf Twitch, voll gut geworden. Also das sind ja super viele Frauen, super viele neue, die sich trauen. Und das ist genial. Also ich finde, die Entwicklung hat sich deutlich verbessert.
Was ich auch immer wieder höre in diesen Gesprächen ist, dass es entscheidend ist, als Frau gerade in dieser Welt, wie groß man als Kanal ist, weil ab einem bestimmten Punkt ändert sich das Verhalten dieser Szene gegenüber dieser Person. Ist das auch eine Erfahrung, die du gemacht hast? Also, dass irgendwann du einen Punkt erreicht hast, wo du gemerkt hast, plötzlich behandeln dich die anderen Leute, gerne auch die anderen Männer, anders, weil du plötzlich eine in deren Augen wichtigere Figur geworden bist?
Genau, also als mein Kanal gewachsen ist, habe ich keine ekligen Angebote mehr von anderen Kollegen bekommen, die ich eigentlich gar nicht Kollegen nennen möchte, weil es einfach Vollidioten waren, das auf jeden Fall.
Eklige Angebote, wenn ich fragen darf, was heißt das?
Also im Sinne von das aufnehmen und dafür bumsen wir.
Okay, verstehe.
Die schwitzen wahrscheinlich bis heute noch. Ja, genau, also sowas beispielsweise schon. Da habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Und ich habe beispielsweise eine Sache, boah, diesen Typen, ne? Ich muss mal gucken, ob es den, ich gucke gerade nebenbei, ob es den überhaupt noch gibt. Den gibt es tatsächlich noch. Also was ein Vollidiot, der macht aber, glaube ich, seit einem Jahr keinen Content mehr. Okay, ich droppe trotzdem keinen Namen. Jedenfalls zu Fortnite-Zeiten habe ich mit einem aufgenommen. Da hat ein Kollege den mit in die Aufnahme genommen und das war so genau der Typ, der keinen Respekt vor mir hatte, weil ich halt da 20.000 Abos hatte, er 100.000. Oder ich glaube, er hatte 50.000, meinte, ja, das ist bald die 100.000. Oh, eine Frau ist dabei, du machst das aber auch nur für deine Titten, ne? Also während der Aufnahme wirklich so geredet, ah ja, du bist eine Frau, ach, du bist ja schon tot, war ja klar. Und ich habe auch, das war das erste Mal in meinem Leben und das letzte Mal, dass ich gesagt habe, ich beende hiermit die Aufnahme und lade es nicht hoch. Der Typ hat seine 60.000 nie erreicht, ist auch dementsprechend unerfolgreich und das habe ich ihm auch gewünscht. Ich weiß, das soll man nicht, aber Karma. Und solche Aussagen kamen nie wieder. Also das hat sich deutlich gebessert. Dadurch, dass ich halt dann auch den Erfolg hatte und den habe ich mir auch selber erarbeitet und fleißig. Und ich hatte früher keine Leute, die mit mir aufgenommen haben mit Reichweite. Da kam dann der Respekt der anderen Kollegen, die dann auf einmal alle mit mir aufnehmen wollten.
denkt man sich da in so einer Position eigentlich, und das ist wirklich eine ganz naiv neugierige Frage, weil ich einfach nicht selber in der Position bin, deswegen muss ich fragen, denkt man sich da an deiner Stelle irgendwann auch so, okay, diese Kooperationsanfrage oder diese freundschaftliche Nachricht kommt jetzt auch nur, weil die Leute wissen, was für eine große Plattform ich habe? Also guckt man da manchmal so ein bisschen missmutig um die Ecke und sagt, du schreibst mir doch jetzt nur, weil ich einen großen YouTube-Kanal habe?
Kommt drauf an. Also es sind natürlich auch Freundschaften entstanden mit ganz vielen tollen Creatoren, die ich einfach sowas von schätze und liebe, weil ich mit denen auch Privatkontakt habe. Natürlich gab es auch so ein paar, wo ich gemerkt habe, oh, da öffnet jemand einen Gaming-Kanal, jetzt bin ich gerade relevant für die Person und kaum macht die Person kein Gaming mehr, meldet sie sich nicht mehr. Aber da denke ich mir halt, okay, das ist halt dann Business. Ja, also dann trenne ich das einfach und sage, okay, das ist jetzt Business. Das gibt's auch, dass man das ganz offen sagt. So, man nimmt nur auf und wie geht's, gut und dir, nimmt auf und sagt tschüss. Ist aber dann auch okay. Aber ich glaube, da hatte ich am Anfang schon so ein bisschen so, oh, ich wurde nur ausgenutzt, aber mittlerweile bin ich jetzt auch in dem Geschäft und weiß, es ist halt normal. Also ja. Deswegen.
Ach, das ist so toll, wie abgeklärt du das beschreibst. Ich weiß nur ganz genau, ganz zu Beginn meiner Karriere in der Welt des Journalismus, da hatte ich eine total naive Annahme. Da bin ich auf ein PR-Event gefahren, wo ich irgendein Spiel anspielen sollte. Und das war mein allererstes dieser Art. Ich kam aus einem Archäologiestudium, jetzt plötzlich Journalist und soll für eine Redaktion da zu irgendeinem Event fahren, irgendwo in Frankreich, keine Ahnung, unter irgendwas spielen. Alles super aufregend. Und da kam ich zum ersten Mal in Kontakt mit so richtigen PR-Leuten, also die für dieses Spiel Marketing machen und natürlich auch wollen, dass sich alle wohlfühlen, und die waren alle furchtbar nett zu mir. Und ich dachte wirklich, in meiner wahnsinnigen Naivität mit Anfang 20, mein Gott, das sind alles so liebe Menschen, warum mögen die mich alle so? Ich habe das richtig toll gefunden, also nicht toll im Sinne von, okay, baut mir einen Thron und setzt mich darauf, sondern es war einfach so, es ist so schön, alle sind so nett zu mir, ich finde das total lieb. Und dann war ich auch nett zu dem, aber habe dann auch im selben Satz dann und später auch bei den Preview-Artikeln, das weiß ich noch ganz genau, dann auch geschrieben, das Spiel, was ich da gespielt habe, war in vielerlei Hinsicht ganz schöner Müll. Also es war wirklich schwierig, das gut finden zu können. Und ich habe das aber geschrieben aus dieser Naivität heraus, naja, die mögen mich ja, aber ich kann ja natürlich trotzdem und soll auch weiterhin ehrlich darüber schreiben, was ich da gespielt habe. Aber das ist nicht der Deal, wie ich dann festgestellt habe. Die Leute waren sofort ganz andere Menschen mir gegenüber, weil sie gemerkt haben, okay, wir waren nett zu ihm, aber es hat nichts gebracht und jetzt sind wir einfach weiterhin neutral Business mit ihm unterwegs. Und das war für mich der Moment, wo ich verstanden habe, aha, okay, alles klar, sie mögen mich gar nicht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die anderen, die mit mir aufnehmen, mich nicht mögen oder so, aber ich habe irgendwann gemerkt, wie du schon sagst, okay, das ist halt Business und das darf man dann auch nicht persönlich nehmen. Man muss es aber halt auch irgendwie kommunizieren und danach halt die Leute nicht ghosten. Ja, das macht man halt nicht.
Ja. Auch eine Sache, ich habe keine Ahnung, wie ich die hier einfädeln soll mit einer schönen Überleitung, deswegen, ich frage es einfach mal so zwischendurch, ich bin so neugierig, was das betrifft, dein Nickname. Das ist ja einer der großen Momente im Leben eines Menschen mit Internetanschluss. Wie nenne ich mich da draußen im World Wide Web? Was für ein Nickname gebe ich mir? Wie sollen mich die Leute wiedererkennen? Und deine Wahl fiel auf einen Namen, den ich bis heute, also sehr einzigartig, sag ich mal, finde. Und ich muss jetzt einmal mal fragen, was hat es damit auf sich? Noch vor einigen Jahren war es saftiges Knu, heute ist es nur noch Knu und dank meines Sprachfehlers aus Süddeutschland fällt es mir sehr schwer, das G vorne auszusprechen, also Gnu. Was hat es damit auf sich? Warum ausgerechnet dieses Tier?
Ja, tatsächlich habe ich den Namen saftiges Gnu schon ewig, auch zu meiner Studienzeit und auch als ich jünger war, den habe ich mir damals gegeben, als ich das erste Online-Shooter-Game Vital Sign hieß es damals gespielt habe. Und da habe ich mich dann einfach saftiges Gnu genannt, weil ich den Namen so bescheuert fand. Ich fand Emu und Gnu waren immer lustige Namen. Und ich fand auch Gnus sehen ja auch so trollig aus. Wer nicht weiß, was ein Gnu ist, Gnus sind die Tiere, die Simbas Vater zertrampelt haben, nachdem die Hyänen sie aufgescheucht haben.
So nämlich, ja.
Und ja, die sehen halt so trollig aus. Und dann dachte ich mir, komm, den Namen gebe ich mir jetzt für den YouTube-Kanal. Ist ja eigentlich eh nur da, um den mal Firmen, die Gaming machen, zu zeigen.
Ja, der schaut da schon zu.
Der schaut da schon zu, ne? Und dann heißt halt saftiges Gnu und erreicht die Kackmillionen mit diesem Namen. Denkst du nur so, verdammt, ich brauche ein Rebranding. Oh Mann. Und dann, da ich keine Lust mehr hatte, auch über 30 auf der Straße die Saftige genannt zu werden,
oh Gott,
habe ich dann mich entschieden, den Namen saftig zu streichen. Erstens mal, weil es schon öfter mal auch, ja, es wird oft sexualisiert, dumme Witze und ach, keine Ahnung. Und ich habe mich damit nicht mehr wohlgefühlt, ne? Man wird ja auch älter.
Ja.
Und dann haben wir einfach GNU gemacht, weil aus GNU kannst du lustige Wortspiele machen und GNU ist kurz, ist auch cool für ein Logo und deswegen dann halt einfach nur der Name GNU. Da bin ich auch sehr froh über diese Entscheidung.
Wenn du heute nochmal an diesem Punkt stehen würdest und jetzt schon, sagen wir einfach mal, aus irgendeinem Grund schon erahnen könntest oder vielleicht sogar weißt, okay, dieser Nickname wird später mal von über 1 Million Menschen auf YouTube abonniert werden, wie würdest du dich heute nennen? Hast du irgendwas, was du unterm Herzen trägst, wo du sagst, das ist der Name, den hätte ich normalerweise gewählt, wenn ich gewusst hätte, wie viel Aufmerksamkeit ich da irgendwann mal bekomme?
Gamer Girl XX, nee, ich weiß es nicht. Nee, ich hätte keinen. Hab tatsächlich keinen. Ich glaube, ich hätte von Anfang an GNU gemacht oder so. Der Name ist ja auch lustig, es passt ja auch gar nicht so. Also viele sagen ja immer, sie dachten, ich wäre ein Kerl. Ich glaube tatsächlich, ich würde,
Wirklich?
ja, wegen saftiges GNU dachten die, so nennt sich keine Frau. Also ich glaube, ich würde mich echt einfach GNU nennen. Nur GNU. Gamer
Ja, gut.
GNU. Ja, nur
Gamer
GNU, glaube ich, ja.
Aber Gamer Knuff finde ich auch schon wieder fantastisch. Ach toll, ich habe gestern, habe ich hier Freunde zu Besuch gehabt und wir haben ein Spiel gespielt. Moment mal, das mache ich jetzt mal. Wenn ich dir eins mitgeben kann, dann wenigstens eine tolle Spielempfehlung. Und zwar heißt dieses Spiel Similo. Das ist eine Art, ich weiß gar nicht, ein Rätselspielchen mit Karten. Ich weiß gar nicht, ist die Welt der Karten und Brettspiele überhaupt deine?
Ich habe Uno letztens gespielt mit Rezo und Shu und Kaya-Jana. Das fand ich sehr lustig. Und ich spiele jetzt gerade Yu-Gi-Oh!
Okay, ich weiß, ich bin nicht sicher, was ich mit dieser Antwort anfangen soll. Deswegen, ich rede einfach weiter und sage, also Similo heißt das Spiel. Und es geht darum, dass man wirklich, also herzallerliebst süße Tiere hinlegt und dann muss das Team gemeinsam erraten, was der Fragensteller für ein geheimes Tier gezogen hat. Und das funktioniert dann so, dass der Fragensteller immer nur Hinweise gibt, indem er die Karten von anderen Tieren hinlegt und durch die Positionierung der Karte anzeigt, das hingelegte Tier hat etwas gemeinsam mit dem gesuchten Tier oder es hat nichts damit gemeinsam.
Ah,
Und das
okay.
macht wunderbar viel Spaß, weil es geht in die, kann in jede Richtung gehen. Also meint er, dass es ein Säugetier ist, dass es ein Jagdtier ist, dass es ein rotes Fell hat, dass es große Kulleraugen hat und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also falls du jemals überlegen solltest, okay, in meinen Schrank passt noch exakt ein kleinformatiges Kartenspiel, Similo, Similo. Das
Das
ist
ist sehr
meine Empfehlung
süß.
an dich. Ja,
Ich schaue es gerade
ganz.
an, also ich
Ach toll.
das ist sehr cute.
Similo-Tiere, wirklich ganz tolles Ding. Heartbreak thematisch von Similo zu einem kleinen Blick in die Zukunft. Du hast es ganz vorhin schon angerissen, was du für dieses Jahr so vorhast. Es sind ja auch schon wieder einige Pläne und die ergeben auch total Sinn, wie ich finde, aus deiner Perspektive. Das klingt alles total spannend und schlüssig. Aber wie sieht es mit den Jahren danach aus? Ist das was, worüber du dir Gedanken machst? So Thema das eigene Vermächtnis, was will man hinterlassen? Oder vielleicht auch ein paar Jahre davor. Soll es denn für immer ein Influencer-Leben im Internet sein oder planst du im Hinterkopf oder anders formuliert, hast du im Hinterkopf die Idee, was es vielleicht noch so im Leben für dich geben könnte?
Ja, deswegen bereite ich ja auch schon so ein bisschen, und das kann ich auch allen anderen empfehlen, das machen viele nicht. Was ich sehr wichtig finde, wenn ihr Reichweite und Hype habt, öffnet neue Kanäle auf mit neuen Themen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich, als ich nur den Hauptkanal hatte, extrem nervös geworden bin, weil meine Klicks eingebrochen sind und gedacht, oh Gott, wie lange kann ich das noch machen? Ist es nächstes Jahr vorbei? Und diesen Druck habe ich mir genommen, indem ich weitere Kanäle aufgebaut habe, die halt dann einfach laufen. Und wenn mal einer nicht so funktioniert, was ja normal ist, ist es für mich okay. Deswegen habe ich mir auch in die Zukunft gedacht, zum Beispiel auch weitere Themen ausgedacht, weil Gaming wird immer ein Teil von mir sein und ich werde Gaming immer machen. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, will ich das in 5 Jahren noch machen? Sehe ich mich da? Wo bin ich in 5 Jahren? Und habe dann angefangen, diesen Drittkanal zu eröffnen, mit Sport anzufangen, also einfach auch mir Türen zu öffnen, über die ich auch in den nächsten 10 Jahren mir vorstellen könnte, noch zu berichten. Und einfach so ein bisschen den Content auszuweiten und die Möglichkeiten zu erweitern, weil ja, ich bin 33. Irgendwann werden Kinder auch mal ein Thema sein. Und das muss ja dann auch Content sein, den man dann auch, wenn man Kinder hat, noch machen kann. Und das sind so Gedanken, die ich mir gemacht habe. Ich plane halt immer maximal 3 bis 5 Jahre im Voraus. Weiter plane ich nicht. Finde ich auch schwierig. Ich habe mir jetzt auch meine Mutter gesehen, wie schnell es gehen kann. Und da habe ich dann meinen Plan für und den fokussiere ich. Und dann werden die nächsten 3 bis 5 Jahre geplant.
Da sind wir nochmal beim Thema, das wir schon ganz zu Beginn hatten. Das klingt auch schon wieder nach wahnsinnig viel Arbeit. Also quasi darauf zu reagieren, dass viele Leute gerade begeistert von der eigenen Arbeit sind, zu sagen, okay, dann mache ich mir also einfach noch mehr Arbeit. Hast du da nicht irgendwann doch mal Sorge, an dem Punkt zu landen, wo du sagst, okay, ich habe es zu spät gemerkt, es ist doch ein bisschen viel geworden? Oder warst du schon mal an so einem Punkt?
Dann muss man Abstriche machen. Also beispielsweise habe ich jetzt dann, weil auf den Brit-Kanal mehr Videos kommen, kommen auf dem Hauptkanal keine 5 mehr, sondern nur noch 2. Bedeutet finanzielle Einbußen, der Kanal wird erstmal abkacken, weil gerade im Gaming ist der Algorithmus extrem hart, kann ich nur jedem sagen. Fangt nicht mit so viel Videos an, weil wenn ihr 5 Videos bringt und auf 2 runterbrecht, euer Kanal wird ein Jahr leiden. Weil YouTube Gaming möchte so viel es geht. Während beispielsweise auf so Real-Life-Kanälen das nicht das Problem ist, also so gerade allgemeine Themen, Tutorials, das funktioniert immer. Und das wusste ich. Also sagt ja auch immer, kill your darling, du musst halt dann dich für eins entscheiden. Deswegen habe ich gesagt, gut, Hauptkanal weniger Videos, dafür auf dem Drittkanal mehr, brauche ich jetzt, um das aufzubauen. Und mache dafür auch noch auf dem Zweitkanal mehr, dass ich dieses Jahr die 500.000 auf jeden Fall dort knacke. Und dann, ja, muss man halt irgendwo einsparen und das halt auch mitkalkulieren. Wenn ich jetzt da einspare, muss ich da wieder mehr verdienen, um meine Mitarbeiter zu bezahlen oder bei Kampagnen einnehmen. Das muss man halt alles im Kopf haben.
Macht dir das eigentlich Spaß? Ich bekomme schon so den Eindruck, dieses Zahlenspiel ist auch was, was dir fast schon wie so ein Metaspiel nochmal auf einer ganz anderen Ebene Spaß macht.
Ja, also es ist schon, ich sag halt immer, wenn man jetzt zum Beispiel wohnen, also ja, also man kann ja seine Reichweiten auch leicht verschieben. Deswegen sage ich ja immer, wenn man seinen Hype und seine Reichweiten hat, dann auch die so schnell wie möglich auf andere Kanäle verschieben und sich ausprobieren. Ich habe jetzt keine Zahlen, dass ich sage, da muss jetzt die Million kommen, aber man muss halt das Finanzielle auch immer im Kopf behalten. Das ist halt wichtig, weil du hast ja auch Leute, die willst du ja auch nicht enttäuschen und sagen, sorry, in 3 Monaten müsst ihr euch einen neuen Job suchen. Das ist ja der Druck, den dann auch jeder Selbstständige hasst, dass man seine Mitarbeiter auch auf jeden Fall gut bezahlen kann, die ja gute Arbeit leisten.
Ja. Wenn ich mal fragen darf, im Hintergrund, wie viele Leute sind das eigentlich? Weil ich persönlich habe null Vorstellung davon, wie viele Menschen da noch dir zuarbeiten um dich herum.
Genau, also ich habe 3 Videocutter, die schneiden meine Videos, mit denen arbeite ich teilweise auch schon seit 4,5 Jahren zusammen. Dann habe ich einen der oder 2, die machen meine Vorschaubilder für den 2. Kanal. Die mache ich nur noch selten selbst. Hauptkanal Vorschaubilder mache ich selber. Und dann halt noch für den 3. Kanal habe ich auch noch jemanden, der quasi diese Vorschaubilder macht und eine Assistentin. Und dann sind wir bei 5 bis 6, 7 Leuten.
Krass.
Ja.
Das ist beeindruckend, finde ich. Das ist wirklich beeindruckend. Also allein da muss man doch jeden Morgen aufstehen. Ja, wahrscheinlich bist du es schon gewohnt, aber und ich denke, um Gottes Willen, wie cool ist das denn eigentlich?
Das ist schon cool. Und natürlich Management, halt noch meine Managerin, die habe ich jetzt nicht eingestellt, aber die kriegen ja dann Prozente von den Kampagnen. Also so gesehen kommt die dann noch dazu. Aber es ist natürlich schon cool. Es ist schon cool, aber natürlich gibt es auch die Monate, wo man schwitzt, wo man denkt so, heute ist ja der CPN ist ja der Wert, wie viel du pro Klick oder pro 1000 Klicks machst. Wenn der halt gerade im Sommer ist, der etwas niedriger und im Januar, da muss man halt dann schon gucken, dass man im Dezember vorbereitet hat, dass man halt im Januar dann auch noch genug Geld hat.
Fiel es dir eigentlich schwer, auch Verantwortung abzugeben an all diese Leute? Weil du hast ja gerade schon beschrieben, durch die Aufgabenbereiche zwangsläufig machen die Sachen, die wichtig für dich sind und deine Arbeit, aber die du nicht mehr minutiös nachvollziehen kannst oder auch nur die Zeit dafür hättest, das alles einzusehen. Fiel dir das schwer?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte am Anfang meine Videos nicht abgeben und ich kann das jedem, also weil ich habe es ja auch selber gelernt. Ich habe ja eine Grafikdesign-Ausbildung, da habe ich ja Photoshop eine Prüfung ablegen müssen. Ich habe ein Premiere Pro, wo man die Videoschneideprüfung ablegen muss. Ich kann die Programme selbst und umso schwieriger. Und ich habe meine Videos lange selber geschnitten, so 12 Stunden am Tag ein Video.
Gottes Willen.
Da hat man schon einen Anspruch und da fällt es umso schwerer abzugeben, weil du weißt, okay, dafür hast du jetzt nicht 5 Stunden gebraucht. So. Ich weiß das, ich kenne das Programm. Und da muss man dann quasi schon einfach loslassen. Und das ist auch wichtig, weil nur so kann man ja auch Kampagnen annehmen. Ich könnte jetzt auf keine Events fahren und ich könnte gar nicht so viel Content bringen, wenn ich meine Videos nicht abgeben könnte. Die kreative Pause, ich hätte gar kein Wochenende mehr frei. Ich habe ja so schon eigentlich kaum Wochenenden zu 100% frei. Ich weiß, es geht vielen Selbstständigen so, deswegen beschwere ich mich nicht. Aber man muss dem Team vertrauen, man muss natürlich auch schon kontrollieren und drüber kontrollieren, aber man muss auch die Leute mal machen lassen, weil wenn man ständig ihnen reinpatzt, dann sind die auch demotiviert. Das heißt, dieses Loslassen dauert, man muss eng mit den Leuten zusammenarbeiten, bis es klappt, dass sie wissen, was du willst. Aber ich kann es jedem empfehlen, weil nur so werdet ihr mehr Content produzieren können und auch ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Und ja, viele Creator sagen, ich schneide meine Videos am besten, aber manchmal ist so ein bisschen frischer Wind auch nicht schlecht. So ein neuer Wind.
Ist das eigentlich irgendwann mal am Wochenende von dir so ein Bedenken gewesen? Okay, es wäre cool, mal ein bisschen, weiß ich nicht, Leben zu haben, ohne dass es gelivestreamt und gefilmt wird? Oder ist das wirklich, also ich glaube dir das ja, aber es ist auch für mich so, also würde mich als extrovertierten Menschen beschreiben und deswegen, ich genieße es manchmal, wenn mal gar nichts an ist und ich wirklich draußen in der Welt sein kann und Dinge unternehmen kann, ohne zu wissen, okay, da läuft gerade ein Mikro mit. Hast du dieses Bedürfnis nicht auch? Also bist du anders gefragt völlig fein damit, dass da auch oft die Wochenenden draufgehen und so viel Arbeit in deiner Arbeit drin steckt?
Tatsächlich bin ich sehr froh, dass ich kein Vlogger bin.
Ja, stimmt. Ja.
Weil dadurch, also ich bin sehr Instagram-faul und mache auch keine Vlogs. Deswegen, wenn ich an einem Wochenende zum Beispiel in Österreich bin und wandern bin oder so, dann filme ich das auch nicht. Und ich bin so froh, dass ich das nicht angefangen habe, Dinge zu vloggen, weil ich schon
Ja.
immer gemerkt habe, ah, ich hasse es, in der Öffentlichkeit rumzulaufen und mich selber zu filmen und alle kriegen es mit. Und B, diesen Stress, den Urlaub nicht genießen zu können, weil man denkt, das muss gefilmt werden, das muss gefilmt werden, da hätte
Ja.
ich gar keinen Bock drauf. Das heißt, zum Glück
Nee.
habe ich das nicht. Und deswegen, wenn ich auch keine Lust habe, Instagram-Stories zu machen, dann kommt es auch nicht.
Ja.
Deswegen bin ich da relativ entspannt, zum Glück.
Ach toll. Und auch, also insgesamt, ich gucke jetzt so auf die letzte Stunde zurück und habe das Gefühl, also ich meine, ich kenne dich jetzt knapp eine Stunde erst, aber ich habe total das Gefühl, du bist so völlig im Reinen mit dem, was du so machst und einfach völlig zuversichtlich, was dieses neue Jahr angeht. Also, das klingt ja einfach richtig toll, muss ich sagen.
Dankeschön. Ja, also ich habe halt, wie gesagt, meine Ziele, mal gucken, ob ich die erreiche, aber ich finde, so motiviert man sich ja auch und sonst wäre es ja irgendwie, ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht in diesen kreativen Trott reinkommt, dass man
Ja,
denkt, oh
ja.
Gott, jetzt wieder ein Gaming-Video und jetzt wieder das. Und ich habe irgendwann gemerkt, ja, Hauptkanal Gaming schön und gut, aber ich brauche gerade was Neues. Ich brauche eine neue Challenge, eine neue Herausforderung, weil mir wird das hier zu eintönig. Ich weiß,
Ja.
es können manche gut durchziehen, ich nicht. Und deswegen suche ich mir dann halt neue Herausforderungen, neue Aufgaben, weil man muss ja einen Job auch ein bisschen länger machen. Gut,
Ja,
man kann auch
ja.
sagen, ich höre nach 3 Jahren auf, aber das möchte ich ja nicht. Deswegen, ich möchte auch nicht, dass der Job mir langweilig wird, weil das merkt man ja irgendwann auch in den Videos.
Ja. Einmal letzte Frage aus Neugier in dein Jahr hineingefragt. Gibt es irgendwas, was du natürlich auch schon verraten kannst, ohne dass sich gleich hier ein Anwalt auf meinen Schoß setzt und sagt, so, Herr Schott, also Klage geht raus, worauf du dich richtig dolle freust, also egal wo in deinem Leben jetzt, von dem du erzählen magst und kannst, so ein kleines Highlight, was jetzt schon auf dich wartet?
Die Gamescom auf jeden Fall.
Krass, ja.
Viele tolle Events und Projekte, die anstehen, über die wir noch nicht reden dürfen, die ich gestern auch so erst erfahren habe. Und mein neuer Aufnahmeraum. Also ich habe ja gerade einen
Oh.
sehr gaming-lastigen Gaming-Raum. Der sprüht so von Spielfiguren im Hintergrund und ich merke so auf dem Drittkanal, so ich werde langsam erwachsener. Jetzt ist das Saftige weg, jetzt müssen wir auch einen erwachsenen Raum haben. Und der neue Raum ist so das alter coolste überhaupt. Der hat mir jetzt auch eine Innenarchitektin geholfen, den cool zu machen und zu gestalten. Und da freue ich
Wow.
mich auch schon sehr drauf, wenn ich da dann das erste Mal den Stream anmache und die Leute sehen diesen neuen Raum. Das sind so die Dinge, auf die ich mich halt freue. Definitiv.
Wenn ich das so höre, ich bin richtig froh, dass wir dieses Gespräch ohne die eingeschaltete Kamera aufnehmen, weil ich sitze hier original im einzigen Raum unserer Wohnung, der noch nicht schön gemacht ist. Und jetzt, wo ich höre, was du da nochmal für ein Auge hast dafür, um Gottes Willen. Spätestens jetzt würde ich so beschämt aus dem Bild rutschen.
Ach Quatsch,
Oh je.
nein.
Naja, ach, sag das nicht. Du hast es nicht gesehen, deswegen, es bleibt in unser aller Fantasie einfach ein Bild. Schön. Du, ich habe das hier total genossen. Ich wusste gar nicht so richtig, was auf mich zukommt, weil ich verfolge natürlich deine Arbeit und bekomme das alles so mit, aber ich habe noch nie mit dir so, also überhaupt gesprochen. Und was passiert ist, war aber was total Schönes. Also ich habe diese Stunde sehr genossen und danke dir auch einfach doll für diese Offenheit und diese Einblick in deine Arbeit und deine Vergangenheit und in die Zukunft. Das war einfach toll. Also wirklich, einfach Dankeschön.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und auch, dass du die Geduld hattest, weil wir haben den Termin jetzt öfter verschoben. Also vielen,
Och
vielen Dank auch
ja.
an dich und an die Zuhörer für die Zeit.
Ja, also alle gehen hier glücklich raus, hoffe ich. Und ich wünsche dir einfach ein tolles Jahr, einen tollen Tag, was auch immer. Alles, oh Gott. Oh Gott, weißt du, was gerade passiert ist? Oh Gott. Gerade jetzt zum Abschluss, wo ich noch eben gesagt habe, alle sind glücklich, ist es mir tatsächlich passiert, dass ich ein Stückchen Wachs in den Mund bekommen habe. Ich
Wie
habe
denn
neben mir,
das?
ohne Witz, ja, also jetzt wird es nochmal abenteuerlich in den letzten Minuten, ich habe hier neben mir eine fantastische Duftkerze stehen. Duftkerzen, großer Faible von mir, also eine ganz extreme Leidenschaft. Und du kennst es vielleicht, gedankenverlorenes Rumfummeln in so fast, also in so Wachs am Kerzenrand. Und das habe ich vorhin gemacht, als ich dir zugehört habe und über eine Frage nachgedacht habe, als Ablenkung quasi, so als, weiß ich nicht, ne, was man halt so macht. Und ja. Dieses Wachs habe ich natürlich jetzt 20 Minuten später so an den Mund geführt, weil mich was gejuckt hat. Und plötzlich habe ich nach Sonnenaufgang riechendes Wachs im Mund gehabt und deswegen das Husten. Mein Gott.
Jetzt hast du einen frischen Atem.
Also jetzt dachte ich jetzt, es hätte alles so schön werden können. Jetzt passiert mal sowas. Naja, egal. Also, bevor jetzt noch irgendwas anderes passiert, ich setze mich auf meine Hände und sage nochmal Dankeschön. Einfach dir viel Erfolg weiter mit allem. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja in ein paar Jahren wieder zum Check-in sozusagen. Und dann frage ich, was ist denn eigentlich so passiert seit dem letzten Mal?
Das würde mich sehr freuen.
Ach schön, das freut mich. Gut, dann winke ich dir zu, gedanklich zumindest, und drück dir einfach die Daumen und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Mein Gott, die Abmoderation hätte so schön werden können. Ist mir, ach naja, ist egal. Mir geht's gut, wie gesagt, hat gut geschmeckt, aber war nicht gesund. Und das sollen die Worte sein, die diese Abmoderation beginnen. Ich bin jetzt schon gespannt, welcher Satz mir einfallen wird, wenn ich gleich zu Ende geredet habe. Naja, vielen Dank fürs Zuhören, das kann ich auf jeden Fall sagen. Auch der Hinweis darauf, wenn ihr mehr von mir und meinen Gästen hören und erfahren wollt, scrollt einfach mal durch den Podcast-Feed, wundert euch nicht über den knarzenden Stuhl, der sich unter mir befindet. Und wenn ihr da richtig Bock drauf habt, könnt ihr für knapp 5 Euro im Monat Okay Cool auf Steady auch noch unterstützen. Und dann tut ihr nicht nur mir was Gutes und belohnt mich für, weiß ich nicht, meine Arbeit womöglich, das ist toll. Und ihr bekommt vor allem auch extra Formate noch zugeschoben, die sich drehen um spielkulturelle Themen, von Spielbesprechungen über Audioreportagen zu deutschen Entwicklerteams bis hin zu anderem tollem Vierlefanz. Und nun würde ich einmal sagen, wir legen uns alle ins Bett und beruhigen uns erstmal. Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!